Ja, wir diskutieren das dann im Anschluss an Ottokar Luban, der dann seinen Beitrag hält. Und dann kommt ich noch dran. Und dann diskutieren wir die drei Beiträge, also auch den von Marcel. Ja?
Gut. Also, die erste These meines Beitrages wäre gewesen, und ist sie immer noch, dass die deutsche Revolution nicht isoliert stattgefunden hat, sondern Teil eben einer internationalen Bewegung war. Das habt ihr vorhin schon diskutiert, es wurden Beispiele genannt, Rainer hat über Westeuropa gesprochen. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie Teil einer internationalen Bewegung war, wie wir sie in dieser Dimension nur noch 1968 erlebt haben. Und sonst denke ich kein Mal mehr im 20. Jahrhundert. Ich will das einfach an ein paar Beispielen ganz kurz verdeutlichen. Also ich lasse Westeuropa jetzt mehr oder weniger raus, weil wir das ja schon hatten, und möchte anfangen mit einem Zitat des britischen Premierministers Lloyd George aus dem Jahr 1919. März 1919 hat er das geäußert, was, glaube ich, ganz gut die Stimmung in Europa zu dieser Zeit widerspiegelt. Lloyd George hat damals geschrieben oder gesagt, ganz Europa ist vom Geist der Revolution erfüllt. Die Arbeiter sind nicht nur von einem tiefen Gefühl der Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen, wie sie vor dem Krieg bestanden, ergriffen, sondern von Groll und Empörung. Die ganze bestehende soziale, politische und wirtschaftliche Ordnung wird von der Masse der Bevölkerung von einem Ende Europas zum anderen in Frage gestellt. Und ich glaube, das zeigt es wirklich ganz schön, dass in den Jahren zwischen 1917 bis 1920 zwischen Moskau und Barcelona Millionen Menschen eben gegen die Auswirkungen des Krieges auf die Straße gegangen sind, dass sie gestreikt haben, dass sie Arbeiter- und Soldatenräte gebildet haben. Um, wie gesagt, das an ein paar wenigen Beispielen zu verdeutlichen. Wir haben über Deutschland hier gesprochen, es ist eine Konferenz über die Novemberrevolution, aber der deutsche Kaiser war nicht der einzige Monarch, der über den Krieg oder über die Proteste am Ende des Krieges gestürzt wurde. Anderes bekanntes Beispiel ist natürlich Österreich-Ungarn, Zusammenbruch der Monarchie dort. Nach dem Aufstand ungarischer Soldaten musste Kaiser Karl I. dort abdanken. Die slawischen Minoritäten haben rebelliert, eigene Staaten gegründet. Im deutschsprachigen Teil, also in Österreichs, sind Arbeiterräte entstanden. Ungarn ist Räterepublik geworden. Die slowakische Stadt, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Kosice, ist zur Räterepublik geworden. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass eben nicht nur die Herrscher der Verlierermächte des Ersten Weltkrieges, auch Türkei und Bulgarien sind die Herrscher gestürzt, nicht nur die Herrscher der Verlierermächte mit Massenbewegungen konfrontiert waren, sondern eben auch die in den Siegermächten. Frankreich haben wir gehört, Italien habt ihr vorhin von gehört, Spanien, Schweiz hat Rainer, glaube ich, auch darüber geredet, das ist sozusagen der dritte Aspekt, nämlich sogar die Länder, die neutral in dem Krieg waren, Massenbewegungen erlebt haben. Und es ging halt eben über Europa hinaus. Die USA hat 1919 große Arbeiterproteste erlebt, 250.000 Beschäftigte der Stahlindustrie, die gestreikt haben. Im kanadischen Winnipeg gab es einen Generalstreik. Australien wurde 1919 von einer Streikwelle erfasst. Und die nordiranische Provinz Gilan, dort mündeten 1920 Aufstände in der Gründung einer Räterepublik, der sogenannten persischen sozialistischen Sowjetrepublik. Und der vierte Aspekt, also die vierte Gruppe von Ländern, die von dieser Bewegung erfasst worden sind, waren die Kolonien, beispielsweise Ägypten, wo es 1919 zu massiven Demonstrationen und Streiks gegen die britische Kolonialmacht gekommen ist, Boykottkampagne gegen britische Produkte, und die Proteste haben letztendlich 1922 zur Unabhängigkeit des Landes geführt. In Indien gab es eine große Bewegung, wo die Bevölkerung sich gegen die Unterdrückung durch das britische Empire gewährt hat, vor allen Dingen 1918 bis 20. In Bombay beteiligten sich 125.000 Textilarbeiter und Arbeiterinnen an einem Streik. Und dort, sowie in Madras, in Bengal, fanden Hungerunruhen statt. In Kalkutta gab es gewaltsame Proteste von Schuldnern gegen Kreditgeber. Und in vielen anderen Städten gab es Demonstrationen und Streiks. Ich glaube, das ist erstmal der eine Punkt. Das ist eine wirklich fast globale Dimension, dass die Bewegung fast eine globale Dimension hatte. Und der zweite Punkt schließt sozusagen gleich daran an. Es wurde vorhin die Frage gestellt nach dem Einfluss der deutschen Revolution. Also ich kann ihn ehrlich gesagt auch nicht beantworten, aber mein Eindruck ist, dass sozusagen die maßgebliche Revolution die russische Revolution war. Also dass die Bewegungen in vielen Ländern auf die russische Revolution geguckt haben. Und ich habe auf der Zugfahrt hierhin habe ich Eric Hobsbawms Zeitalter der Extreme nicht gelesen, ich habe noch mal ein bisschen drin rumgeblättert und bin dabei auf eine sehr schöne Beschreibung dieser Bewegung gestoßen. Und ich möchte Auszüge davon jetzt mal zitieren, weil ich finde, das ist noch mal sehr schön, diesen Zusammenhang zwischen der russischen Revolution und dieser internationalen Bewegung deutlich macht. Also Hobsbawm schreibt: Völker hört die Signale, so beginnt der Refrain der Internationale in Deutsch. Und diese Signale kamen laut und klar aus Petrograd und aus Moskau. Sie wurden überall dort gehört, wo Arbeiterorganisationen und sozialistische Bewegungen gleich welcher Ideologie operierten. Die Tabakarbeiter Kubas, von denen nur wenige überhaupt wussten, wo Russland lag, gründeten Räte. In Spanien werden die Jahre 1917 bis 1919 noch heute als das bolschewistische Duo genannt. Obwohl die regionale Linke dort leidenschaftlich anarchistisch war, politisch also dem entgegengesetzten Lager von Lenin angehörte. Revolutionäre Studentenbewegungen entstanden 1919 in Peking und 1918 in Cordoba in Argentinien, von wo aus sie sich bald über ganz Lateinamerika ausbreiteten. Die Oktoberrevolution prägte auch die größte Massenorganisation Indonesiens, die nationale Befreiungsbewegung Sarekat Islam. Im fernen Inneren von Australien feierten hartgesottene und hauptsächlich irisch-katholische Schafscherer, die ansonsten kein erkennbares Interesse an politischer Theorie zeigten, den Arbeiterstaat des Sowjets. In den USA konvertierten die Finnen lange Zeit die gläubigsten Sozialisten unter den Immigrantengemeinschaften massenweise zum Kommunismus. Kurz gesagt, die Oktoberrevolution wurde überall als welterschütterndes Ereignis empfunden. Und ich glaube, um sozusagen meinen dritten Aspekt vorzustellen. Die Oktoberrevolution hatte enorme Auswirkungen auf diese internationale Bewegung. Also die Menschen in vielen Ländern haben auf Russland geschaut. Gleichzeitig haben aber die Menschen in Russland vor allen Dingen auf Deutschland geschaut. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Aspekt. Russland war zur Zeit der Oktoberrevolution ein wirtschaftlich rückständiges Land und deswegen haben die Bolschewiki, die eben damals nach der Revolution die Regierung stellten, den Umsturz in Russland immer als Teil einer internationalen Bewegung begriffen. Haben gesagt, nur mit Hilfe der Arbeiter in den anderen industriell weiterentwickelten Ländern würde die russische Revolution überleben können und eine neue Gesellschaft aufgebaut werden können. Lenin hat beispielsweise 1918 erklärt, ich zitiere: Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Endsieg unserer Revolution eine hoffnungslose Sache wäre, wenn sie alleine bliebe, wenn es in den anderen Ländern keine revolutionäre Bewegung gäbe. Unsere Rettung aus all diesen Schwierigkeiten ist, wie gesagt, die Revolution in ganz Europa. Und ich glaube, als Lenin das ausgesprochen hat, 1918, war das kein frommer Wunsch, den er da geäußert hat, sondern wir hatten zumindest eine kurze Phase oder einen kurzen Augenblick im Jahr 1918, in dem Arbeiterräte wirklich die einzige Macht zwischen Ural und Nordsee dargestellt haben. Ich kann jetzt nicht darauf genau eingehen, warum die Bewegungen in diesen ganzen Ländern, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gescheitert sind. Weil ich denke, gescheitert ist nicht der richtige Punkt, weil die Bewegungen haben sehr, sehr viel erkämpft. Also für Deutschland das Wahlrecht, die Kriegsbeendigung und so weiter und so fort. Also ich will, wenn ich sage gescheitert, will ich damit nicht die Errungenschaften dieser Bewegung in Frage stellen, sondern sozusagen aus der Sicht der Bolschewiki gescheitert in dem Sinne, dass sich die Rätebewegung nicht durchgesetzt hat. In diesem Sinne verstehe ich das. Also ist keine sozialistische Demokratie für einen längeren Zeitraum in irgendeinem Land Bestand hatte. Die Räterepubliken in Bayern und Ungarn und im Iran auch wurden militärisch niedergeschlagen. Italiens rote Jahre endeten mit dem Sieg des Faschismus und in vielen anderen Ländern haben sich gemäßigte Kräfte durchgesetzt. Parlamentarische Demokratien wurden eingeführt. Aber nichtsdestotrotz hat sich, wie gesagt, diese internationale Bewegung im Sinne der Bolschewiki nicht durchgesetzt. Und 1920/21 hat dann auch der Kongress der Komintern ein Abebben der revolutionären Welle festgestellt oder erklärt. Und das hatte tiefgreifende Auswirkungen auf Russland. Resignation hat sich im Land teilweise breit gemacht, die noch einmal durchbrochen worden ist 1923, als sozusagen die Vorbereitungen für den deutschen Oktober liefen. Aber letztendlich war sozusagen mit dem Ausbleiben der internationalen Revolution klar, oder jetzt im Nachhinein können wir sagen, war klar, die russische Revolution ist isoliert geblieben. Und in Kombination mit dem Bürgerkrieg, mit der damit einhergehenden Dezimierung der Arbeiterklasse, also der Klasse, die sozusagen für eine Zeit die Macht in Russland hatte, führt es dazu, dass eben diese Macht von den eigentlich demokratischen Organen, von den Arbeiterräten, mehr und mehr auf die kommunistische Partei übergegangen ist. Gleichzeitig im Verlauf der 20er Jahre hat sich in den Fraktionsauseinandersetzungen innerhalb der Partei das Gewicht immer mehr zur Stalin-Fraktion verschoben und letztendlich hat sie gesiegt, weil eben sozusagen die Arbeiter oder die Bewegungen in anderen Ländern nicht in dem Sinne gesiegt haben. Und das wäre sozusagen meine dritte These, dass sozusagen das Ausbleiben einer sozialistischen Revolution in anderen Ländern hauptverantwortlich dafür den Aufstieg des Stalinismus in Russland ist. Ich glaube, genau, das sind so die drei Punkte und damit würde ich dann zum Ende kommen.
Ja, Ottokar, komm du mal jetzt hierher.